Inforadio Podcast.
1222 widmet sich diesmal der Gotteslästerung. Nun birgt die Verspottung Gottes und des Heiligen hierzulande kaum noch Erregungspotenzial. Solange es um das Christentum geht, ist die religiöse Gelassenheit jedenfalls groß. Dass die Bibelpersiflage das Leben des Brian, der britischen Komikertruppe Monty Python, Ende der 70er Jahre in allen etablierten Kirchen Proteste wegen angeblicher Blasphemie auslöste und in einigen europäischen Ländern deshalb gar nicht in die Kinos kam, das wirkt heute höchstens kurios. Stattdessen wird Gotteslästerung in Europa gegenwärtig vor allem im Zusammenhang mit dem Islam und mit islamistischer Gewalt wahrgenommen. Das Entsetzen über den Anschlag auf das französische Satiremagazin Charlie Hebdo, die Enthauptung des Lehrers Samuel Paty, um nur zwei Beispiele der letzten Zeit zu nennen, wirkt nach. Diese und andere Taten waren von den Tätern mit angeblicher Gotteslästerung der Opfer begründet worden. Doch der Vorwurf der Verhöhnung Gottes ist zu allen Zeiten in allen Religionen, Gesellschaften und Regionen der Welt erhoben worden. Der Historiker Gerd Schwerhoff hat gerade eine Geschichte der Blasphemie von der Antike bis heute vorgelegt. Guten Tag, Herr Professor Schwerhoff.
Guten Tag, Frau Martin.
Sie lehren im weithin atheistischen Dresden. Wie sind Sie zur Beschäftigung mit der Gotteslästerung gekommen?
Nun, ich bin ja eigentlich Rheinländer und insofern in einer katholischen Kultur groß geworden und habe mich als Historiker der frühen Neuzeit gar nicht so sehr der Gegenwart damals in meiner Dissertation mit Kriminalität beschäftigt. Und unter den vielen unterschiedlichen Formen der Kriminalität sind mir eben auch einige Blasphemiefälle aufgefallen. Ich erinnere mich etwa an einen ziemlich spektakulären Fall im 15. Jahrhundert, wo einige Menschen an Fastnacht einen Schrein, einen Dreikönigsschrein, einen nachgebastelten durch die Stadt getragen haben, was aber die Obrigkeit keineswegs lustig fand und die Person dann aus der Stadt verbannt hat. Und ich wollte mehr darüber wissen, wie das eigentlich in einer sehr christlichen Zeit sich verhielt mit der Gotteslästerung. Das war so um 1990 und da war ja schon die klassische moderne Blasphemie-Affäre um den Schriftsteller Salman Rushdie und die Fatwa von Ayatollah Khomeini auch auf der Tagesordnung. Und das hat sicherlich auch ein wenig zu meinem Interesse beigetragen.
Was hat man denn unter Blasphemie im Allgemeinen zu verstehen? Gibt es da eine allgemeingültige Definition?
Die Entehrung Gottes, das ist etwas, was in der Zeit, mit der ich mich im Kern erstmal beschäftigt habe, damals eigentlich die klassische Definition war. Die Herabwürdigung Gottes, die Beleidigung Gottes. Aber das ist natürlich eine Definition, die es nicht seit allen Zeiten schon gab. Blasphemein, das kommt ja aus dem Griechischen, heißt eigentlich eher schmähen oder herabwürdigend reden und bezog sich gar nicht unbedingt auf Gott. Das ist erst in der damaligen Zeit, im 12., 13. Jahrhundert entstanden und eben in dem deutschen Begriff der Gotteslästerung aufgehoben. Aber man kann eben doch sagen, viel allgemeiner bedeutet Blasphemie die Herabwürdigung des Heiligen, die Entheiligung oder die Profanierung dessen, was anderen Leuten wert und teuer ist. Und insofern ist es eine sehr viel allgemeinere Erscheinung und eigentlich könnte man fast sagen eine universale Erscheinung, die über das Christentum hinausreicht und eigentlich auch über den religiösen Bereich im engeren Sinne hinausreicht.
Vor allem, wenn Sie jetzt sagen, die Beleidigung des Heiligen, die kommunikative Situation ist ja auch kurios. Wenn ich Sie beleidigen würde oder Sie mich, dann ginge es um uns beide. Aber die Gotteslästerung ist eigentlich eine Dreierbeziehung, denn es geht nicht um Gottes Gefühle, sondern der Adressat ist doch, so verstehe ich das jedenfalls, eine dritte Partei. Das ist schon sehr kurios.
Nun, erstmal würde ich sagen, ganz kurios ist es nicht, weil bei Beleidigungen sind eigentlich immer drei Personen oder drei Pole beteiligt. Jemand, der schmäht oder von dem sich jemand geschmäht fühlt und das wäre dann der zweite. Aber es geht ja immer um die Beurteilung und die Reaktion von Dritten, von Gerichten, vom Publikum, von Leuten, die sich mit dem Schmäher oder dem Geschmähten irgendwie gemein machen. Insofern ist die Situation der Gotteslästerung weniger einzigartig und kurios, als uns das erscheint. Aber Sie haben natürlich recht, Gott als Person reagiert natürlich streng genommen jetzt für uns als Beobachter nicht selber, sondern man muss sozusagen für ihn stellvertretend empört sein, für ihn stellvertretend strafen, wobei das Anthropomorphe, das sehr Mensch nach dem Vorbild der Menschen geformte Gottesbild der Vormoderne natürlich schon die Vorstellung barg, dass Gott selber mit seinen Strafen die Menschheit überziehen würde, wenn die Menschen nicht auf Gotteslästerung angemessen reagieren würden.
Gab es denn so etwas wie eine Hochzeit der Blasphemie im christlichen Europa?
Die gab es auf jeden Fall, und zwar eben seit dem Hochmittelalter, dem 12., 13. Jahrhundert bis weit hinein in die frühe Neuzeit, 17., 18. Jahrhundert. Es war eigentlich, was es immer schon gab, war eben die Schmähung desjenigen oder derjenigen, was man nicht als rechtgläubig ansah, was anderen aber heilig ist. Das heißt, Schmähungen zwischen den Religionen oder innerhalb der Religionen, zwischen verschiedenen Religionsparteien, das ist gerade in den monotheistischen Bekenntnissen des Judentums, des Christentums und dann des Islam eigentlich ein roter Faden. Aber vor allen Dingen im Christentum hat sich dann im 12., 13. Jahrhundert etwas herausgebildet, was man als eine große Sensibilität gegenüber den Zungensünden ansehen kann. Also das, was die Theologen als Sünde der Zunge ansahen, üble Nachrede, Beleidigung überhaupt auch von Menschen, aber eben dann die Blasphemie als die hervorragendste dieser Zungensünden. Und diese Zungensünden hatten eben dann lange Jahrhunderte eine große Konjunktur, beschäftigten die Theologen, beschäftigten die Juristen und beschäftigten dann eben auch die Gerichte, weil die Menschen eben vielfach gegen das, was die Theologen und Juristen als Norm ansahen, also nur dezent und züchtig von Gott zu sprechen, den göttlichen Namen nicht zu missbrauchen, nicht gegen das zweite Gebot zu verstoßen, weil die Menschen dagegen also sehr häufig und sehr gerne verstießen, indem sie böse Schwüre ausstießen, fluchten oder sonst wie böse von Gott und religiösen Dingen redeten.
Dann wurde die Gotteslästerung vor allem als sprachliches Handeln verstanden. Aber ich meine, stimmt das denn?
Die Grenze zwischen Wort und Tat ist natürlich fließend. Im engeren Sinne kann man eben sagen, als Zungensünde war das erstmal ein sprachliches Vergehen. Das ist so. Aber die symbolische Herabwürdigung schloss natürlich nicht nur das Wort ein, sondern auch das Bild beziehungsweise die Attacke auf das Bild. In der Vormoderne war ja das Heilige sehr oft repräsentiert eben durch heiligen Statuen und heiligen Bilder. Und diese Statuen wurden eben dann auch gerne attackiert, was dann die Gegner als eben auch gotteslästerliche Tat stigmatisierten. Also insofern sind das Taten, die quasi den gewaltsamen Charakter dessen, was auch in den Worten schon beschlossen lag, nochmal unterstreicht. Im Bildersturm der Reformation kommt nur noch eine Besonderheit dazu, dass nämlich die Gotteslästerer selber diejenigen, die von den Verteidigern des alten Glaubens als lästerliche Bilderstürmer angesehen wurden, in ihren Attacken auf die Bilder ja nicht einzelne Heilige angriffen, sondern ihnen galt der Bilderkult an sich als gotteslästerlich. Das heißt, hier haben wir sozusagen auch gar nicht so ungewöhnlich den Tatbestand, dass der Vorwurf der Gotteslästerung wechselseitig erhoben wurde, dass also die Bilderstürmer selber sich als Aktivisten gegen Gotteslästerung ansahen, während umgekehrt die Altgläubigen diese Bilderstürmer selber als Gotteslästerer stigmatisierten und verfolgten.
Das lässt mich vermuten, dass es beim Vorwurf der Blasphemie nicht unbedingt um Religion ging, sondern vor allem um Politik.
Nun, Religion und Politik ist natürlich immer eng verbunden und in der Vormoderne kann man Religion und Politik noch viel weniger auseinandernehmen als heutzutage. Es wäre allerdings gerade für die damalige Zeit und für heute wäre es nochmal separat zu diskutieren, aber auch da wäre ich vorsichtig, zu einfach, einfach religiöse Motive als vorgeschoben zu unterstellen und weil uns diese politischen Motive plausibler sind, zu behaupten, die eigentlichen Motive sind politisch. Ich glaube, das kann man sehr schlecht voneinander trennen damals. Mit bestimmten Glaubensüberzeugungen waren ja auch Fragen der Kirchenorganisation verbunden und die gingen dann wieder rein in Fragen der politischen Herrschaft. Denken Sie an die Frage, wer über die Kirche als Herrscher zu bestimmen hatte, wo die Reformation ja einen ganz tiefen Einschnitt hat. Das hatte alles politische Dimensionen, aber es war schon genuin eine religiöse Kontroverse, die da dem zugrunde lag. Luther hat zum Beispiel die Altgläubigen in ganz, gerade die Papstkirche als gotteslästerlich geschmäht. Alle Konfessionen haben die Täufer als Gotteslästerer geschmäht und alle Christen haben zum Beispiel die Juden als die klassischen Christusmörder und Gotteslästerer herabgewürdigt.
Die Blasphemie ist eigentlich eine Sünde. Dann wurde sie kriminalisiert als Verbrechen. Was hat denn zum Abebben der Strafwürdigkeit im Christentum jedenfalls geführt?
Ja, zunächst zu dieser Frage Sünde oder Verbrechen. Blasphemie ist ein klassisches Crimen Mixtum, also ein gemischtes Verbrechen, das gleichzeitig von Kirchengerichten als auch von weltlichen Gerichten verfolgt wurde. So ein Kirchengericht war ja, das ist vielleicht vielen Hörern noch im Hinterkopf, auch die Inquisition, die eben auch vielfach Gotteslästerung verfolgte. Und das bedeutet, natürlich war die Blasphemie ein Verbrechen gegen das zweite Gebot, den Namensmissbrauch, aber gleichzeitig war es ein Verbrechen gegen die weltliche Ordnung. Die weltliche Obrigkeit und die kirchliche Obrigkeit waren eng verbunden. Und man sah diese Blasphemie als einen Angriff auf die weltliche Ordnung auch. Und sie wurde erst wirklich zu einem in den Gerichten greifbaren Massenphänomen in dem Moment, als weltliche Herrscher sie auch unter Strafe stellten. Das war in einer sehr frühen Phase bei Kaiser Justinian im Oströmischen Reich im 6. Jahrhundert der Fall in Konstantinopel. Dann lange Zeit nicht mehr und wurde dann ab Friedrich II., dem Staufer, im 13. Jahrhundert und in vielen Städten und Fürstentümern wiederum auch in weltliche Gesetze gegossen. Und seitdem können wir sozusagen diesen roten Faden sehr gut beobachten. Das ging dann bis hinein in die Aufklärung, wo ja allgemein das religiöse Klima toleranter wurde und man abweichende Meinungen erstmal stärker versuchte zu dulden, jedenfalls nicht mehr zu kriminalisieren und wo vor allen Dingen diese personale Beleidigung Gottes, dieses anthropomorphe Gottesbild eigentlich immer fragwürdiger wurde, von dem wir eingangs gesprochen haben. Die Vorstellung, dass Gott eine Person war, die man beleidigen konnte, der auch darauf erzürnt reagiert und der darauf den Menschen Strafen androht, die eigentlich als Stellvertreter Gottes auf Erden dann die Gotteslästerer streng bestrafen müssen. Diese Vorstellung galt nicht mehr und das hat schon zu einer Milderung der Strafen geführt. Es gab dann keine Gotteslästerung mehr, keine strenge Bestrafung mehr in den meisten Fällen. Aber die Blasphemie ist damit keineswegs verschwunden, weil in diesem allgemeinen Sinne Herabwürdigung des Heiligen bestand sie fort und wurde auch in der Aufklärung sozusagen mit anderen Tatbeständen stärker verbunden.
In der Bundesrepublik Deutschland heutzutage, da steht Gotteslästerung überhaupt nicht mehr unter Strafe, sondern nach Paragraph 166 des Strafgesetzbuches macht sich strafbar, wer öffentlich oder durch Verbreiten von Schriften den Inhalt des religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnisses anderer in einer Weise beschimpft, die geeignet ist, den öffentlichen öffentlichen Frieden zu stören. Also der öffentliche Friede und nicht mehr das religiöse oder weltanschauliche Empfinden wird geschützt. Ist das Zeugnis der Säkularisierung, unserer Säkularisierung? Ist das nicht doch ein Zeugnis, dass die Blasphemie für uns eigentlich keine Rolle mehr spielt?
Naja, also zunächst mal ist es ja eine Tatsache, dass bei uns immer noch ein Paragraph 166 existiert, der in der alten Fassung des Reichsstrafgesetzbuches von 1871 ähnlich formuliert war und auch den gleichen Artikel hatte, 166. Damals war noch davon die Rede von jemandem, der ihn öffentlich in beschimpfender Äußerung Gott lästert. Also, und heute noch wird dieser Paragraph ja auch umgangssprachlich als Gotteslästerungsparagraph bezeichnet. Also so ganz obsolet kann er nicht werden. Es ist lange über Abschaffung diskutiert worden. Bisher hat das in Deutschland jedenfalls keinen Erfolg gehabt. Sie haben natürlich recht, es ist ein Ausdruck von Säkularisierung, dass der Begriff der Gotteslästerung nicht mehr vorkommt, wobei diese Störung des öffentlichen Friedens geht im Grunde zurück bis zur Aufklärung, von der ich gerade sprach. Das ist sozusagen eine klassische Funktion eines Gotteslästerungsparagraphen, die darin besteht, zu sagen, gut, Gott kann nicht beleidigt werden, aber religiöser Spott kann den öffentlichen Frieden stören. Und nur da gibt es nun wiederum verschiedene Varianten und Ausprägungen. In einer offensiven Variante, die auch bis heute durchaus noch in vielen Staaten vertreten wird, heißt es etwa, dass die Religion als Stütze der öffentlichen Ordnung und des Staates offensiv wirklich geschützt werden muss. Das war etwa die Auffassung der Gesetzgeber und Richter eben im Kaiserreich, lag auch dem alten Gotteslästerungsparagraphen zugrunde. Das heißt, wer die Religion verspottet, der ist ähnlich zu behandeln wie jemand, der sozusagen öffentliche Unmoral zelebriert oder zum Ausdruck bringt. Der ist jemand, der die öffentliche Ordnung stört, der die Grundpfeiler des Staates, der staatlichen Autorität in Frage stellt. Das ist eine Auffassung, die auch schon älter ist als die Aufklärung und die aber noch heute vielfach gilt. Hier die bundesrepublikanische Variante ist eher die defensive. Der öffentliche Friede muss gewahrt werden. Alle Religionsgemeinschaften sollen geschützt werden, damit die sozusagen nicht in Aufruhr kommen und dann protestieren und so. Also alle diese Dinge, die wir im Grunde genommen auch im Folge der interkulturellen Blasphemie-Konflikte seit 89 gesehen haben. Die religiösen Gefühle werden hier nicht direkt angesprochen, aber sie stehen ja irgendwo im Hintergrund und sind auch in der juristischen Diskussion, auch in der Gesetzgebung verschiedener Länder, auch in der auf EU-Ebene durchaus präsent. Also öffentlicher Frieden wird natürlich dadurch unter Umständen bedroht, dass sich jemand in den religiösen Gefühlen verletzt sieht. Und insofern werden diese Paragraphen heute auch oft unter diesem Gesichtspunkt des Gefühlsschutzes diskutiert. Da kommen wir natürlich dann in die schwierige Diskussion zwischen Meinungsfreiheit und öffentlicher Ordnung. Und religiöse Gefühle können ja auch ganz bewusst geschürt werden, instrumentalisiert werden, eben auch von interessierter politischer Seite. Das ist die Diskussion, in der wir uns ja heute sehr stark befinden.
Sie hören 1222. Im Gespräch mit dem Historiker Gerd Schwerhoff geht es um Gotteslästerung. Herr Professor Schwerhoff, ich beziehe mich nochmal auf das Beispiel des Films Leben des Brian. In der Erinnerung wirken die Kontroversen darum irgendwie ewig gestrig komisch. Und andererseits haben die Monty Pythons, diese Komikertruppe, die die Bibelpersiflage damals auf die Beine gestellt haben, zum 30. Jubiläum des Kinostarts dann festgestellt, dass man sie einen solchen Film, mit dem sie ja jegliche Form von religiösem Fundamentalismus in Frage stellen wollten, heute wahrscheinlich gar nicht mehr machen lassen würden. schränkt der Blasphemievorwurf und die Drohung, ja auch mit gewaltsamer Ahndung, die Meinungsfreiheit auch in der säkularen Gesellschaft ein?
Er droht zumindest das zu tun, wobei wir ja nicht von vornherein sagen können, dass die Verletzung religiöser Gefühle per se etwas Positives und Verteidigungswertes sein müssen. Aber natürlich gibt es ein Spannungsverhältnis und letztlich ist das dann tatsächlich eine Frage der Auslegung der Gesetze oder der politischen Bewertung, wo man dieses Spannungsverhältnis, zu welchen Seiten hin man das auslöst. Ich persönlich habe schon eine ganz klare Meinung, dass natürlich die Meinungsfreiheit im Zweifelsfall Vorrang haben muss, weil sonst tatsächlich Ungemach droht. Monty Python ist für uns immer noch sehr präsent, ist aber vielleicht kein besonders herausragendes Beispiel von Blasphemie-Diskussionen, auch in den 70er und 80er Jahren nicht, weil selbst in England gab es eine Vorkämpferin gegen die Blasphemie, so eine fundamentalistische Christin, Mary Wickhouse, die hat dann auch gesagt, gegenüber Monty Pythons lassen wir den Ball lieber flach halten. Das ist jetzt zwar kein guter Film, aber so richtig Blasphemie ist das auch nicht. Dazu ist der sozusagen zu albern und zu anarchistisch. Es gab in anderen Ländern durchaus andere Beispiele, noch in den 70er, 80er Jahren. Denken Sie an Scorseses letzte Versuchung Christi, der gerade im englischsprachigen Bereich, die da ja immer schon viel empfindlicher waren, auch gerade in Amerika, obwohl es da USA-weit gar keinen Blasphemieartikel gibt, heftige Proteste bis hin zu gewaltsamen Protesten auch ausgelöst haben. Deutschland ist offensichtlich da schon länger entspannter, das ist richtig. Warum das so ist, müsste man mal näher überlegen. Das hat vielleicht auch was mit konfessionellen Konkurrenzen zu tun, dass man sozusagen eine Kultur, gerade in der Bundesrepublik, der Gelassenheit entwickelt hat nach dem Kulturkampf im Kaiserreich. Allerdings war es auch damals schon so, nach dem Kulturkampf, dass der Staat versucht hat, sich mit den Katholiken zu versöhnen, indem sie sozusagen gerade katholischen Beschwerden gegen Gotteslästerung besondere Aufmerksamkeit zu gewähren. Also ich würde sagen, Blasphemie war in Deutschland lange Zeit zwar jetzt kein besonderer Aufreger, aber die Gelassenheit, von der Sie sprechen, ist schon jüngeren Datums tatsächlich. Wenn man sich eben die christlichen Stimmen anschaut, ob protestantisch oder katholisch, zu den globalen Blasphemiediskussionen, dann ist tatsächlich, also da gibt es kaum Stimmen, die sagen, wir müssen die Gesetzgebung verschärfen, wir müssen stärkere Maßnahmen gegen Blasphemie ergreifen, sondern da wird dann schon eher gewarnt, dass da die Meinungsfreiheit angegriffen sein könnte und auf spirituelle Tatbestände zurückgegriffen. Das heißt, die katholische und die protestantischen Kirchen sind da schon sehr stark in der Mitte einer pluralen Gesellschaft angekommen und fühlen sich dadurch eben auch nicht mehr sehr grundsätzlich herausgefordert.
Sie haben vorhin das Verhältnis zwischen Religion und Politik analysiert. Das bringt mich auf die Fatwa des iranischen Revolutionsführers Khomeini gegen den britischen Schriftsteller Salman Rushdie 1989. Angeblich fand Khomeini dieses Buch von Rushdie, um das es ging, in der Kontroverse einfach nur dumm. Zum Mord an Rushdie rief er erst auf, als es Massenproteste gab. Und Khomeini versuchte vermutlich, sich durch die Fatwa als Fürsprecher aller Muslime zu profilieren in einer politisch sensiblen Situation. Ist dieser Vorwurf der Gotteslästerung also oft politisch opportun oder politisch opportunistisch?
Dass der Vorwurf sehr stark politisch motiviert war, auch politisch motiviert war, ist wohl sehr gut belegt. Dass er opportunistisch war, muss das nicht gleichzeitig bedeuten. Also ich würde davor warnen, wenn man politische Motive identifiziert und auch klar identifizieren kann, damit zugleich zu unterstellen, dass die religiösen Gründe nur vorgeschoben sind. Das trifft die Akteure in meinem mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Quellen genauso wie Akteure heute. Das Empörungspotenzial, was Gotteslästerungsvorwürfe mobilisieren kann, ist ja nichts, was sozusagen unecht ist, sondern es gibt halt in der muslimischen Tradition das Potenzial, dass die Herabwürdigung des Propheten als eine fast als die größtmöglichste Blasphemie, die in diesem Kontext möglich ist, erscheinen kann. Das ist dann in der Moderne nochmal besonders zum Vorschein getreten, nicht zuletzt auch durch die modernen Medien, die das ja dann innerhalb von kurzer Zeit, ab dem Auftreten der digitalen Medien, innerhalb von Minuten ja eben weltweit kommunizieren können.
Aber 1989 gab es das Internet ja noch nicht, jedenfalls nicht für die große Masse. Und trotzdem verbreitete die Nachricht von der Fatwa gegen Salman Rushdie sich wie ein Lauffeuer. Beziehungsweise der Fatwa voraus gingen ja große Proteste in vielen Ländern der Welt. Das scheint sich also auf andere Weise für uns jetzt traditionelle Medien wie Fernsehen und Radio befeuert zu haben.
Ja, also ich meine, für uns sind die Medien traditionell. Es war natürlich die damals modernen Medien, Radio, Fernsehen, wie Sie sagen, das hatte schon auch eine große Reichweite, weil die ja auch tatsächlich viele Menschen erreichen, viel mehr als das heute der Fall ist. Es gab nicht so die starke Möglichkeit der Eskalation durch Frage und Antwort und immer neue Kommentare, aber das reichte durchaus hin. Und Sie haben recht, die Fatwa Khomeinis stand nicht am Beginn der Empörung. Am Beginn der Empörung standen eigentlich eher Berichte und Demonstrationen in Indien, dann in England selber, wo sich die muslimische Community durch das Buch sehr stark beleidigt sah. Und da haben wir schon ein Problem. Das Buch ist von Salman Rushdie. Die satanischen Verse ist ein dicker Schinken, der gar nicht so einfach zu lesen ist. Und ob Khomeini und ob viele seiner Kritiker dieses Buch wirklich gelesen haben, steht ja dahin. Die öffentliche Empörung, die sich daran anschloss, auch an Kurzzusammenfassung dieses Buches, hängt ja nicht unbedingt davon ab, wie man sich wirklich davon getroffen fühlt, wenn man es liest, sondern wie diese Nachricht in diesem Buch, mit diesem Buch wird der Prophet Mohammed beleidigt, sozusagen dann Empörungsschleifen auslöst und sich das immer mehr verstärkt. Und diese Empörung, wie gesagt, ist durchaus, steht in einer gewissen Tradition, muss deswegen nicht unecht sein. Und trotzdem gibt es natürlich sehr manifeste politische Motive, gerade auch für Ayatollah Khomeini in einer politisch für ihn krisenhaften Situation, auf diesen Empörungszug aufzuspringen und sich sozusagen in die Lokomotive zu setzen und den Zug zu führen.
Sie hören 1222. Im Gespräch mit dem Historiker Gerd Schwerhoff geht es um Gotteslästerung. Herr Professor Schwerhoff, sind denn all die Attentate, die seit 1989 verübt worden sind, also die Ermordung von Theo van Gogh zum Beispiel, der Anschlag auf Charlie Hebdo, die Enthauptung von Samuel Paty und so weiter und so fort, sind die alle direkte Folgen dieser Fatwa gegen Salman Rushdie?
Ich glaube insofern schon, als mit diesem Beispiel Salman Rushdie eigentlich quasi eine Frontlinie erstmal auch wirklich eröffnet worden ist. Ich will nicht sagen, dass das alternativlos war, aber das war die Diskussion, die quasi die Schlachtlinie, was man dann als Clash of Cultures, als die Konflikt der Kulturen wahrgenommen hat, eröffnet hat. Also die westliche Welt sozusagen, die westlichen ehemaligen Kolonialherren, British Empire gegen die Kultur der Muslime, die sozusagen für viele ja dann auch stellvertretend stand für die Kultur der damals sagte man Dritten Welt, also der ehemals kolonial Unterdrückten und für die Missachtung dieser Kultur. Also es wurde innerhalb dieser Debatten und Kontroversen um Rushdie vieles quasi stellvertretend und zum ersten Mal ausgetragen, was wir seitdem, also in den letzten 40 Jahren, immer wieder in verschiedensten Ausfaltungen dann auch erlebt haben. Insofern würde ich schon sagen, dass die Affäre Rushdie, obwohl man sie damals ja auch deswegen, weil zugleich quasi der eiserne Vorhang durchlöchert wurde und fiel, dann die Wende kam, 89 vielleicht gar nicht als so grundlegend empfunden hat, aber ich würde sagen, sie war durchaus von sehr grundlegender Bedeutung.
Also durchaus eine Zäsur. Nun gibt es ja Leute, die behaupten, dem Islam sei Gewalt inhärent. Aber wenn wir mal zurückgucken über die Jahrhunderte, da gab es zum Beispiel im 11. Jahrhundert einen persischen Dichter, Omar Khayyam, der hat überhaupt keine falsche Zurückhaltung geübt gegenüber seiner Religion. Der hat das Paradies zum Beispiel als wunderbares Bordell gelobt und der wurde von seinen Zeitgenossen verehrt. Heute dagegen werden eben, wie gesagt, Wissenschaftler eingeschüchtert, Künstler wegen Blasphemie verurteilt, Satiriker ermordet. Was sagt uns das denn über den heutigen Islam?
Ich bin kein Islam-Experte, sondern ich gucke mir ja an, wie diese Blasphemie-Kontroversen sich entwickeln und was sie für Folgen haben. Mir scheint es so von außen zu sein, dass der Islam in früheren Jahrhunderten tatsächlich wesentlich vielfältiger war. Der Islamwissenschaftler Thomas Bauer hat halt davon gesprochen, im Islam habe es eine sehr hohe Ambiguitätstoleranz gegeben, das heißt eine sehr hohe Fähigkeit, also Widersprüche und Spannungen auszuhalten. Und so ein Gedicht war halt ein Gedicht und konnte auf der poetischen Weise sozusagen verarbeitet werden, ohne dass man darin unbedingt gleich also Häresie und Blasphemie vermutete. Wobei das gab es natürlich innerislamisch auch, auch dann in bestimmten politischen Konfliktlagen, also die auch im Islam und zwischen dem Christentum und dem Islam immer eine Rolle spielten. In der Moderne ist der Islam dann sehr viel ambiguitätsintoleranter geworden, offensichtlich, was auch mit seiner politischen Lage zusammenhängt vielleicht, beziehungsweise der politisch machtlosen Lage der vormals ja sehr mächtigen islamischen Staaten, die darauf eben damit reagierten, sozusagen im Islam ihre kulturelle Identität noch stärker zu finden und sich sozusagen stärker gegenüber auch westlichen Modellen zu positionieren. Insofern muss man sich, glaube ich, sehr hüten, bestimmte Erscheinungen im Islam heute als Wesen des Islam auszugeben, genauso wenig wie das Christentum, was ja von Beginn an durchaus auch sehr gewalttätige und ausgrenzende Aspekte hatte, seinem Wesen nach eine unbedingt friedliche Religion gewesen sein muss. Natürlich ist es eine Religion, die das Märtyrertum, das Opfer in den Mittelpunkt stellt, ja nicht zuletzt in der Gestalt des Gottessohnes Jesus selbst. Aber wenn man sich die historische Entwicklung anguckt, war das Christentum eine sehr auch phasenweise gewalttätige Religionen, ist eigentlich erst durch einen historischen Prozess hindurchgehend in der Aufklärung und in der Moderne, also zu einer solchen Gelassenheit gekommen, zum Beispiel gegenüber der Blasphemie, wie wir es eben festgestellt haben.
Sie haben sich mit der Blasphemie durch die Jahrhunderte hinweg, Jahrtausende sogar, beschäftigt. Welche Zukunft sagen Sie der Blasphemie voraus? Wird sie ein wirkungsmächtiges oder wirkmächtiges Phänomen bleiben?
Die Blasphemie wird auf jeden Fall ein wirkmächtiges Phänomen bleiben. Zum einen deswegen, weil die Religion nicht unbedingt so aus dem letzten Loch pfeift, wie es manche Kulturkritiker lange vorhergesagt haben. Der Fundamentalismus ist ja durchaus in vielen Teilen der Erde, auch in westlichen Teilen, auf dem Vormarsch. Von daher wird die Herabwürdigung der religiösen Werte, des Heiligen oder des Heiligen des anderen oder der anderen immer ein Problem bleiben. Und selbst in einer vollkommen säkularen, nicht religiösen Gesellschaft gibt es immer besondere Werte, deren Heiligung auf Verspottung durch andere stößt und die das dann wieder Empörung auslöst. Ich habe in meinem Buch ja das Beispiel des Sternenbanners der amerikanischen Nationalflagge erwähnt, die durchaus mit so einer heiligen Aura umgeben wird. Und Flaggen aller Art, die ja Gemeinschaften verkörpern, werden beschädigt, verspottet, zertrampelt und das löst dann bei den Anhängern auch Empörung aus. Das kennen wir von Fußballvereinen oder das kennen wir auch von anderen Gemeinschaften. Und auch das kann man im weiteren Sinne als eine Spielart der Blasphemie oder der Empörung gegenüber Blasphemie verstehen.
Da stiftet die Blasphemie möglicherweise sogar noch Identität.
Das ist eine sehr wichtige Funktion der Blasphemie. Wir schauen uns, wenn wir an Blasphemie denken, vor allen Dingen ja immer die Seite des Verspotters an, der Tat an und die Frage, ja, wie ist der Rahmen, der rechtliche Rahmen? Aber die Identitätsstiftung durch Blasphemie, durch Empörungsgemeinschaften, die sich gegenüber Blasphemie positionieren, wie im Übrigen auch auf der Seite von Leuten, die sich für die Blasphemiker aussprechen. Also die ist auch sehr groß, dieses Potenzial. Salman Rushdie hatte eine sehr rege Unterstützerszene, eben ein Komitee für die Verteidigung der Meinungsfreiheit. Und in dem Umfeld ist vielleicht zum ersten Mal in der Geschichte sehr klar formuliert worden, dass Blasphemie ein Wert an sich sein kann, dass Blasphemiker sozusagen als Vorstreiter, Vorkämpfer der Meinungsfreiheit gelten. Ein Gedanke, der vorher so klar eigentlich noch nicht formuliert worden ist und der gerade in den letzten Jahrzehnten viele Vertreter gefunden hat. Bis hin zu Caroline Fourré, eine Redakteurin bei Charlie Hebdo, die im Gefolge der Attentate ein Lob der Blasphemie in Buchform veröffentlicht hat.
Vielen Dank, Herr Professor Schwerhoff. Gotteslästerung, Thema dieser Ausgabe von 1222 im Gespräch mit dem Historiker Gerd Schwerhoff. Sein Buch dazu trägt den Titel Verfluchte Götter, die Geschichte der Blasphemie.
Inforadio Podcast.